Zweiter Fall, der ja ist, der geht ja noch ein bisschen weiter. Das ist das, was eigentlich in der letzten Zeit immer wieder unser Thema war, die neue Weltordnung, wie sie die USA für erforderlich gehalten haben. Nach diesem 9/11 spätestens eröffnen die USA richtig so etwas, und das meine ich gar nicht ironisch, wie ein Verteidigungskrieg für ihre Weltordnung. Wie die dieses Attentat beantworten, gehen sie ja von vornherein nicht einfach gegen Terroristen vor. Sie stellen sich auf und handeln als Macht, die gleich so etwas wie einen weltweiten Krieg dagegen führt, dass es in der Staatenwelt überhaupt die Möglichkeit von solchen Vögeln gibt. Das ist ein Weltkrieg gegen die Möglichkeit von US-Feindschaft in der Staatenwelt. Dann dritter Schluss. Ist es aber nicht bloß ein Krieg gegen wen, sondern ist es auch ein Krieg für etwas. Es ist ein Krieg für, das ist jetzt der Ordnungsauftrag für alle Staaten dieser Welt, den Amerika erlässt. Das allemal müssen die Staaten leisten, dass sie die Möglichkeit von anti-amerikanischen Feinden bei sich ausschließen. Da kann man das Ziel entnehmen. Dann ist das Ziel eben dieses Weltkriegs gegen den Terrorismus, US-Weltmacht mit genau diesem Inhalt. Die USA wollen durchfechten, reetablieren, verteidigen, dass sie noch allemal die Auftraggeber in Sachen Ordnung der Staaten sind. Dass sie die Auftraggeber der Ordnung von Staaten sind, in der die dann schon ihre nationalen Interessen betätigen dürfen. Und dieses Ordnungsziel der US-Weltmacht, das die da verteidigt, und auch dieser US-Status, für den die USA da antritt, beides sollen natürlich als erstes verteidigt sein und dadurch weltweit wirksam sein, durch die Anerkennung und Unterstützung der NATO-Alliierten. Das ist im Grunde genommen das Aufrufen der doch zugesicherten Beistandspflicht, Artikel 5 NATO durch die USA. Man merkt also, dieser Krieg gegen den Terrorismus wird sehr einseitig von den USA angefangen, zielt aber auf Bündnis, will das Bündnis mit den Alliierten, weil darin ein erster und entscheidender Schritt zur Gültigkeit des Kriegsziels liegt. Und es kommt ja auch zu was. Es gibt aus Berlin zum Beispiel die Zusicherung bedingungsloser Solidarität durch Schröder, und mittlerweile ist manche Front dieses Antiterrorkriegs ein NATO-Krieg, Enduring Freedom und was es da alles gibt. Aber das weiß auch jeder. Die volle Anerkennung der amerikanischen Definition von Sicherheit und Weltordnung ist dadurch durch die Alliierten nicht vollzogen worden. Die volle Abdeckung dieses Kriegsziels der USA wird dort nicht geleistet. Die USA jedenfalls haben erkennbar sich mehr vorgenommen gehabt. Die nehmen richtig, um ihre Alliierten, mit ihren Alliierten, so einen extra Kampf in diesem Antiterrorkrieg auf, um eben dieses Ziel, dass sie die Führungsmacht in einem Weltordnungskrieg sind, was doch als erstes darin zu gelten hat, dass die Alliierten hinter dieser Führungsmacht stehen. ist ein eigentlich ganz elementares, ich nenne es mal, Argument, mit dem die USA da antreten. Das Argument heißt, es ist doch wohl immer noch so, aller kapitalistischer Nutzen aus dem Weltmarkt, aller politischer Einfluss in der Staatenwelt ist doch wohl immer noch existenziell abhängig vom US-Kommando über den Globus. Ist also das geschädigt, seid ihr doch alle geschädigt. Und es ist so. Und weil es so ist, führt es zu einem etwas anderen Resultat als das, was die USA da als selbstverständliche Konsequenz anmahnen. Die europäischen Staaten, insbesondere eben diejenigen, deren Macht wirklich vom Ausnutzen der ganzen Welt lebt, also diese Führungsmächte in Europa, Deutschland und Frankreich, die entdecken spätestens da Folgendes. Jetzt müssen sie was tun, wozu ihre eigenen Interessen, die Natur ihrer Interessen sie eigentlich ohnehin anhält. Jetzt müssen sie sich eigenständig um die gewaltsame Sicherung ihrer Interessen auf der Welt kümmern, gegenüber dem Rest der Welt, aber auch gegenüber den USA und auch in ihrem NATO-Bündnis. Sie treten in einen Ring mit den USA, auch auf dem Feld der gewaltsamen Sicherung dieser ihrer Rolle, als sie sind die Weltausnutzungsmächte an. Das kommt so auf. An diesen neuen Weltkriegsfronten, die da aufgemacht werden, gegen den Terror, gilt eine einfache Gleichung nicht mehr. Es gilt dort für die europäischen Mächte nicht mehr die Gleichung, Amerikas Gewalt sichert Europas Interessen, nur Amerikas Feinde stören und schädigen Europas Interessen. Aus der Sicht dieser europäischen Mächte sieht es jetzt so aus. Ja, Amerikas Feinde, aber auch Amerikas Kriege bedrohen und schädigen Europas Interessen, bedrohen und schädigen Europas Geschäft, bedrohen und schädigen den politischen Einfluss von Deutschland und Frankreich in so wichtigen Regionen wie dem Nahen Osten. Ja, bedrohen und schädigen sogar die Sicherheit Europas im Ausland und sogar bei sich zu Hause. Das nehmen die natürlich den Terroristen übel, aber haben auch ganz viel Handlungsbedarf Amerika gegenüber. Und da kämpfen Europas Weltpolitiker um Einfluss. Sie lassen keinen kalten Boykottkrieg der USA auf der Welt aus. Sie lassen keinen heißen Antiterrorkrieg der USA aus, stürzen sich in jedes Gemetzel dieser Weltmacht, um den Verlauf und um das Ergebnis zugunsten ihrer Interessen zu lenken. Und in diesem Kampf um das Lenken der offenen Gewaltfragen, da greifen sie sogar auf Mächte außerhalb der NATO-Reihen zurück. Da versuchen sie, andere befugte supranationale Organisationen wie die UNO für ihr Interesse zu mobilisieren. Da gibt es sogar die Bezugnahme auf Staaten wie Russland und China, die sich dann für dieses Anliegen den Namen strategische Partner verdienen in Berlin und in Paris. Und dieses Ringen machen Europas Politiker nicht nur reaktiv auf den amerikanischen Antiterrorkrieg, sondern auch in der anderen Richtung. Sie setzen es aktiv auf die Tagesordnung. Sie fangen an, ihre eigenen Besitzstände und Ausbauprojekte in Sachen Geschäftssphären und Einfluss auf Staaten neu durchzukalkulieren. Da stoßen sie als erstes übrigens natürlich immer noch hauptsächlich auf ihr nach Süden und Osten auswucherndes Europa. Das ist als erstes die wichtigste Interessenssphäre von ihnen und verlangen jetzt, dafür müsste eigentlich die passende Abschreckung her, dafür brauchen sie eigentlich die passende Kontrollmacht und dafür habe die NATO da zu sein oder zumindest auch die NATO da zu sein. Das ist jetzt das Kongeniale. Auch die kennen dieses. Sie werfen für ganz neue Weltordnungsfragen dieses Vertragsprinzip des Bündnisses in die Bresche. Man hat sich doch zugesichert, dass sicherheitspolitische und machtpolitische Interessen der Bündnispartner beim anderen Anerkennung und Deckung genießen. Von demselben Standpunkt allerdings sind dann manche Aufrüstungsmaßnahmen der USA in Europa und manche militärische Nutzung Europas durch die USA diesen europäischen Führungsmächten plötzlich gar nicht recht. Da fallen dann zum Beispiel solche Streitereien um dieses Raketenabwehrsystem der USA hinein. Jedenfalls ist es ihnen dann nicht recht, wenn das nur unter amerikanischer Kontrolle und nicht unter hinreichender Kontrolle von ihnen steht. Der Hebel für beides, für dieses Kämpfen um Einfluss auf den amerikanischen Verteidigungskrieg ihrer Weltordnungskompetenz und der Kampf um das Lenken des imperialistischen Abschreckungs- und Kontrollregimes auf die neu definierten nationalen Gewaltbedürfnisse der europäischen Mächte. Der Hebel für beides ist erstens aus der alten Trickkiste. Aus der alten Trickkiste des Bündnisnationalismus aus der guten alten NATO. Neu angewandt. Europas Führungsmächte leisten berechnend Beiträge bei Rüstung und Krieg in Afghanistan zum Beispiel. Und zwar Beiträge, die sind einerseits so berechnet, sie sollen möglichst wichtig und unverzichtbar auch für ihren übermächtigen Partner USA sein. Das schafft Einfluss auf den. Genauso aber kann man es ja auch mal mit Verweigerungen probieren. Vorbehalte gegen den Einsatz nationaler Truppen in den amerikanischen Kriegen in Anschlag bringen. Das heißt dann zur Volksbetörung beim Jung, er passt auf die Sicherheit unserer Soldaten auf. Tatsächlich geht es um was anderes. Diese Vorbehalte sind so etwas wie ein militärpolitisches Tauschmaterial im Ringen darum, wie viel Mitsprache man von der Führungsmacht Amerika auf das Kriegsgeschehen und auf die Gewaltplanung in der Welt eingeräumt bekommt. In diesem Einsatzwesen, sowohl in dem amerikanischen als auch diesem Einsteigen der europäischen Staaten auf diesen Weltkrieg gegen den Terror und in den dafür fälligen Aufrüstungsrunden, kommt übrigens schon wieder eine Reform der NATO raus. Und auch eine Reformierung der nationalen Armeen der NATO-Staaten. Dieser Weltkrieg gegen den Terror, der setzt endgültig durch, dass die NATO-Armeen eine weltweite Area, heißt das bei denen, ein weltweites Einsatzgebiet ihrer Gewalt haben. Das ist die endgültige Durchsetzung davon, dass das Definition des NATO-Einsatzgebietes ist. Im Prinzip weltweit. Und das ist der definitive Durchbruch bei der Umrüstung der Armeen der NATO-Staaten zu Interventionsarmeen. Auch da was schön Doppeldeutiges zu beobachten. Nämlich, alle NATO-Armeen werden auf diesen neuen NATO-Zweck umgerüstet. Und ganz nebenbei fällt dabei übrigens ab, natürlich planmäßig betrieben, dass aus der Bundeswehr von Monat zu Monat weniger eine Teilstreitmacht der Amerikaner diese schreckliche, plumpe Panzerarmee, die immer nur für die Amerikaner von Fulda aus Gaps machen kann, hin zu einer international einsetzbaren Interventionsarmee mit eigenständigen Betankungsgeräten, da haben sie noch ein paar Probleme und so weiter, wird. Also eine schöne Doppeldeutigkeit von gemeinsamer Umrüstung der NATO und nationaler Emanzipation der Armeen. Und schließlich gehört in dieses militärpolitische Ring eben auch, dass die europäischen Staaten auf Alternativen eigenständiger Militärmacht sinnen und sie in Angriff nehmen. Also an diesen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspakt basteln, eigenständige Militäreinsätze einfädeln und auch das gute alte Mittel eigenständiger Gewaltpolitik kommt ganz neu zum Einsatz, der Rüstungsexport, mit dem man exklusiv national an Machtverhältnissen auf der Welt was machen kann. Es wird schon einen Grund haben, dass Deutschland da mittlerweile unter dieser friedlichen Merkel auf Platz 3 aufgestiegen ist. Das ist also dieses Ringen in diesem Antiterrorkrieg. Und immer wenn die Europäer so auf ihn einsteigen, so einsteigen auf das Verlangen Amerikas, dass sich die Partner als Alliierte hinter seiner Führungsmacht aufstellen und sie damit bestätigen, immer dann, wenn die Europäer so drauf einsteigen, wie ich es gesagt habe, legen sie eben dieser Supermacht USA immer aufs Neue eine Entscheidungsfrage vor. Dann muss sich nämlich die USA, müssen sich die USA entscheiden, wie sie das eigentlich nehmen. Ob sie das eher als Unterminierung, als Unterlaufen und Unterminierung ihrer doch gerade verteidigten Weltordnungsmacht behandeln, oder ob sie es im Gestus der weisen Führungsmacht eher als Beiträge ihrer lieben europäischen Partner in Leadership zur Etablierung der amerikanischen Führungsmacht anerkennen und einzubauen versuchen. Das ist eine Entscheidungsfrage, die dauernd bei den USA liegt und wie sich die alte Administration eine ganze Zeit lang entschieden hat, ist ja bekannt. Sie haben es als Unterminierung genommen. Dann haben sie eben die dafür fällige Antwort geliefert. Sie haben solche unfreundlichen NATO-Partner wie Deutschland und Frankreich versucht, durch Koalitionen der Willigen irrelevant zu machen im machtpolitischen Geschäft. Sie haben sogar die ganze NATO für weniger relevant erklärt, weil die Zauberformel von Donald Rumsfeld hieß ja, nicht die Koalitionen diktieren den Auftrag, sondern der Auftrag diktiert die Koalitionen. Aber wie gesagt, es ist eine Entscheidungsfrage, die den Vereinigten Staaten von Amerika in ihrem Kampf um eine Weltordnung, in der sie Führungsmacht sind, immerzu auf den Tisch gelegt. An der Stelle mal eine kleine Zusammenfassung. Was passiert da eigentlich? Die USA und diese EU-Führungsmächte eröffnen imperialistische Ordnungstaten gegen Dritte auf der Welt und gegen diese Dritte und gegen die gesamte Staatenwelt werden diese Ordnungsfälle von ihnen auch die ganze Zeit weiter betrieben. Die werden einsortiert, die werden bekriegt und so weiter. Die werden ausgestattet. Das passiert mit der gemeinsamen Osterweiterung, die sie mehr oder weniger erstmal gemeinsam betreiben, genauso wie mit diesem erstmal ganz einseitig angezettelten amerikanischen Verteidigungskrieg gegen den Terrorismus, der ja allerdings auch auf Bündnis dringt. Und indem sie diese ordnungspolitischen Taten gegen Dritte in der Staatenwelt und immer gleich gegen die ganze Staatenwelt betreiben, eröffnen und betreiben sie gleichzeitig ein Ringen miteinander. Ein Ringen miteinander jetzt auch in der Sicherheitspolitik, ein Ringen in der Frage der militärischen gewaltsamen Kontrolle über die Welt. Und in diesem beides gleichzeitig gibt es sogar auch Umkehrung.
Ja. Ich konnte nicht folgen. Erklär das nochmal mit dem beides gleichzeitig.
Die eröffnen und betreiben Ordnungsmaßnahmen bis hin zu Kriegen gegen Dritte. Da ist es ihr Verhältnis zu den Dritten. Die sammeln die Oststaaten ein und die USA. Ja, mal nicht ganz NATO, aber ganz oft auch NATO. Jetzt ist aber erstmal das Verhältnis von diesen Ordnungsstaaten zu Ordnungsobjekten, gegen die was betrieben wird. Und gleichzeitig, bei demselben Zeug sogar, eröffnen und betreiben sie ein Innenverhältnis, ein Ringen miteinander. Dafür macht es übrigens gar keinen Unterschied, ob sie eine Aktion gerade gemeinsam betreiben, wie diese Osterweiterung, hat man ja gesehen, die betreiben sie gemeinsam und konkurrieren, wer dabei eigentlich den machtpolitischen Gewinn hat, oder ob sie sie mehr gleich so ein bisschen auseinander und polemisch betreiben, wie bei diesem amerikanischen Krieg gegen den Terror, den die Amerikaner machen und dann verlangen. In beiden Fällen liegt immer das Doppelte vor. Es wird ein imperialistisches Umordnen der Welt mit Gewalt betrieben und die, die das betreiben, betreiben dabei ein Ringen miteinander. Es gibt sogar die Umdrehung, wollte ich noch sagen. Es gibt die Umdrehung, dass es sich die USA und die europäischen Führungsmächte leisten, dass sie diese von ihnen auf der Welt betriebenen Gemetzel zum Material ihres Ringens machen. Dass sie sich quasi im Gefecht versuchen, in existenzielle Abhängigkeiten und Klärungsabstimmungsnotwendigkeiten zu verwickeln. Das erspart übrigens den Opfern von Krieg und Abschreckung, die sie dabei betreiben, nichts. Überhaupt nichts. Afghanistan, da tust du dich manchmal wirklich schwer. Was jetzt der Hauptzweck dieser militärpolitischen Tat der Deutschen, der Franzosen, der Amerikaner ist? Machen sie das jetzt eigentlich, um den Taliban endgültig unter die Erde zu bringen? Oder wollen sie beim Taliban unter die Erde bringen den lieben NATO-Partner, in die Notwendigkeit eines Kompromisses hineinwickeln. In einer Neuverteilung der sicherheitspolitischen Rechte und Pflichten. Das gibt es bei, wenn man sich so an den Fällen vorstellt, wird sehr verwinkelt, dieser Verlauf. Man weiß auch, eigentlich steht auch ziemlich hilflos davor, welchen Stand hat er jetzt eigentlich gar nicht gerade. Und ehrlich gesagt empfehle ich auch gar nicht, zu versuchen, das zu ermitteln. Weil da kann man sagen, das entscheiden diese mächtigen Staaten einfach selber. Und zwar so souverän, wie sie sind. Man wird dann schon mitkriegen, wie sie sich entschieden haben. Was man allerdings recht klar sagen kann, das ist, worum sich dieses Ringen dreht, was der Kern dieses Ringens ist. Das kann ich nicht besser sagen als der Gegenstandpunkt, deswegen lese ich es quasi vor. Da heißt es in 306, Weltmarkt und Weltmacht. So ringen die USA und ihre verbündeten Rivalen miteinander. Amerika um eine funktionale Einordnung ihrer imperialistischen Konkurrenten in seine neue Weltordnung. Funktionale Einordnung in seine neue Weltordnung. Diese um Eigenständigkeit innerhalb und ein wenig auch oberhalb des revidierten Weltkriegs- und Friedenssystems mit dem Fernziel, Gleichrangigkeit mit dem übergroßen Partner zu erreichen und ihm seine Führungsmacht zu entwinden. Das habe ich deswegen sehr sorgfältig vorgelesen, weil man merkt, es ist dieses Ringen in einer Weltordnung mit einem Fernziel, an der etwas sehr Grundsätzliches zu ändern. Was dabei rauskommt, was einfach jetzt so vor einem liegt, das ist ein interessantes Nebeneinander dieser sicherheitspolitischen Taten respektive ihrer Produkte. Da findet, das ist jetzt eine kleine Zusammenfassung nach der Seite hin nochmal, erstens zuverlässig eine erweiterte Reproduktion der militärischen Potenzen dieser NATO-Staaten statt. Eine Ausweitung der militärpolitischen Kontrolle, eine Modernisierung auch der militärpolitischen Kontrolle des Gewalthaushalts der gesamten Welt. Das findet statt als Produkt für das NATO-Bündnis und als Produkt für jede dieser NATO-Nationen. Das ist das Erste, was die produzieren. Das Zweite, was sie daneben produzieren, sind lauter offene, unerledigte Ordnungsfragen. Und das ist ein feiner Ausdruck für die Sauerei, die man da vor Augen hat. Da gibt es aus meiner ersten Abteilung, aus diesem Weltordnungsalltagsgeschäft, dauernd neue Ordnungsfälle, neue zusammenbrechende Failing States, neue Flüchtlingsmassen aus neuen Bürgerkriegen, neue unselige Erwerbsquellen wie Piraterie. Es gibt aus meiner zweiten Abteilung diesen Staaten neu der NATO zuordnen, den NATO-Staaten zuordnen und damit den Sieg im Kalten Krieg eigentlich erst zu konsolidieren, gibt es als Ergebnis offene Ordnungsfragen. Eben dieser Zwischenzustand der Ukraine, dieser Zwischenzustand Georgiens, der Zwischenzustand im Streit mit Russland. Und aus meiner dritten Abteilung, dieses Ringen im Krieg gegen den Terrorismus, gibt es einen Landstrich, der wird jetzt nur noch AFPAC oder PAKAF genannt. Aber dazu, wie gesagt, wollte ich ja nur den Namen sagen, wofür das eigentlich steht. Zusammengenommen bringen Sie es also als zweites Produkt mit Ihrem militärpolitischen Beherrschen der Welt und sicherheitspolitischem Ringen untereinander zu einer ziemlich unfriedlichen Staatenwelt, zu einer Staatenwelt von ziemlich eingeschränkter Brauchbarkeit für Sie. Ja, auch mit einer Staatenwelt mit einem Bedrohungs- und Schadenspotenzial für alle diese Imperialisten. Und dann bringen Sie es drittens noch daneben in Ihrer internen Konkurrenz zu einigen Übergängen dieser Konkurrenz zu Rivalität, zu richtig Gegensätzen in Interessen, die ans Vitale dieser Staaten heranreichen. Das ist das, was Sie dann höflich Meinungsverschiedenheiten nennen.